Das Thema heute Morgen lautet Gottes letzte Warnungsbotschaft, der dritte Engel. Wir haben ja eine dreiteilige Predigtserie und wir haben heute den dritten Teil, den dritten und letzten Teil über den dritten Engel, der Warnungsbotschaft Gottes. Wir leben in den letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Es dauert nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Er kommt bald wieder. Und das glaube ich. Ich glaube, das glauben wir alle. Wenn wir uns die Welt anschauen, was gerade wieder die letzte Woche passiert ist, also wenn man das so wieder hört, wenn der Trump da einen Handelskrieg angekündigt hat, man weiß nicht, was noch alles kommen wird. Auf jeden Fall ist momentan eine sehr unsichere Zeit. Auch wenn wir noch in Frieden leben und wir haben noch, was wir zum Leben brauchen, aber es wird nicht so bleiben. Ja, wir sehen schon einige Alarmzeichen. Die Frage ist, wie können wir uns vorbereiten? Und Gott hat uns eine Botschaft geschickt für unsere heutige Zeit, was wir für uns persönlich, aber auch für die Menschen in dieser Welt annehmen sollen. Gottes letzte Warnungsbotschaft. Die finden wir in Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 12. Die Botschaft der drei Engel. Ich lade euch ein, es mit mir aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 bis 12. Und zwar in Kapitel 14, Vers 14 haben wir Jesu Wiederkunft beschrieben. Da steht, und ich sah, und siehe, eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der einem Menschensohn gleich war. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Das ist Jesu Wiederkunft. Und die Botschaft, die wir jetzt lesen, ist eine Botschaft, die auf dieser Welt verkündigt werden soll, bevor Jesus kommt, direkt vorher. Und ich lese Kapitel 14, ab Vers 6, 6 bis 12. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Da hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ja, das ist die Botschaft der drei Engel. Und die ist sehr wichtig und sehr bedeutsam. Und zwar, wir hatten bereits bei der ersten Predigt vor 14 Tagen gesehen, die erste Botschaft, wo es heißt, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre. Dass wir unser Leben Gott übergeben sollen. Dass wir zur Ehre Gottes unser Leben ausrichten sollen. Gott sagt uns, was wir tun sollen, dass wir mit ihm leben, dass das Gericht bereits begonnen hat im Himmel und dass wir Gott als Schöpfer anbeten und verehren. Die zweite Engelsbotschaft hatten wir letzte Woche angeschaut. Gott warnt uns vor Babylon. Er sagt, Babylon ist gefallen. Und wir hatten das letzte Mal Offenbarung 17 studiert und uns angeschaut, was Babylon darstellt. Und dass es ein System, eine Vermischung von Kirche und Staat sein wird in der letzten Zeit, die noch einmal Verfolgung und Schwierigkeiten über diese Erde bringen wird. Gott warnt uns vor dem falschen religiösen System. Und jetzt in der dritten Engelsbotschaft zeigt Gott uns die Konsequenzen unserer Entscheidung. Er warnt wieder vor verschiedenen Systemen, einem abgefallenen System, und er zeigt die Konsequenzen auf. Wohin führt das? Und diese Botschaft ist die längste von diesen dreien. Ich werde versuchen, das trotzdem im zeitlichen Rahmen hinzubekommen. Aber es ist, ja, eigentlich müsste man da 2 oder 3 Stunden drüber sprechen. Aber es ist sehr spannend, dieses Thema zu studieren. Wir werden einige Abschnitte uns davon genauer anschauen. Warum ist diese Botschaft so wichtig? Die ist enorm wichtig. In der Offenbarung 13 steht, in Vers 16 und Vers 17, wir lesen Vers 15 noch mit, 15 bis 17. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres. Damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Malzeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Malzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Die Offenbarung beschreibt hier, dass in der Endzeit das Bild des Tieres und das Malzeichen des Tieres gezwungen wird, anzubeten und anzunehmen. Und hier steht in der dritten Engelsbotschaft, jeder, der das Tier oder sein Bild anbetet, wird verloren gehen. Denn hier steht, er wird den Wein des Zornes Gottes trinken, Offenbarung 14, Vers 10. Das heißt, Gott spricht das Gericht aus über die Menschen, die das Tier anbeten und die das Bild des Tieres anbeten. Deswegen müssen wir wissen, was das bedeutet. Denn es wird viele Christen geben, die glauben, richtig zu stehen und richtig zu laufen, aber wenn sie am Ende das Tier anbeten und das Bild anbeten, werden sie verloren gehen. Und Gott möchte deswegen alle Menschen aufrufen, mit dieser Botschaft das zu erkennen, wo das Richtige ist, die richtige Gemeinde und wo das falsche System ist, damit die Menschen sich entscheiden können. Zweitens, jeder, der das Malzeichen des Tieres annimmt, ist verloren. Steht auch in Offenbarung 14, Vers 10. Gott spricht das Gericht aus über die Menschen, die das Malzeichen des Tieres annehmen. Dann, die Mehrheit der Menschen wird das Malzeichen des Tieres am Ende annehmen. Es wird den Menschen aufgezwungen. Die Staatsgewalt wird versuchen, die Menschen zu zwingen, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Aber Gottes Volk wird es nicht tun. Sie werden zwar unter Schwierigkeiten kommen von der Staatsgewalt, aber Gott wird für sein Volk eintreten. Deswegen gibt es in der Endzeit eine Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Entweder ich folge Christus oder dem Antichristen. Entweder ich habe das Siegel Gottes oder ich habe das Malzeichen des Tieres. Das ist genau das Gegenstück. Entweder ich habe es an der Stirn, Gottes Siegel ist ein Symbol. Das ist nicht wörtlich an der Stirn, sondern ein Symbol für das Denken. Oder das Malzeichen des Tieres an der Stirn oder an der Hand. Entweder ich bin gerettet oder verloren. Am Ende gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Natürlich werden wir erlöst, auch in der Endzeit, durch den Glauben an Jesus Christus. Aber der, der wirklich glaubt, der Christus wirklich folgt, wird die Entscheidung treffen für das Siegel Gottes. Wir haben hier fünf Themen in diesem Abschnitt, in der dritten Engelsbotschaft. Erstens, das Tier aus dem Meer, denn wir werden davor gewarnt, es anzubeten. Zweitens, das Bild des Tieres, wir werden davor gewarnt, es anzubeten. Drittens, das Malzeichen des Tieres, werden wir auch vorgewarnt. Dann Gottes Gericht und Vers 12, die Gläubigen. Dieses Merkmal von Gottes Volk in der Endzeit. Die fünf Dinge wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Zunächst das Tier aus dem Meer. Lesen wir Offenbarung 13, 1 bis 8. Es ist dieses Tier gemeint, das Tier aus dem Meer, Offenbarung 13, 1 bis 8. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther. Und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht von Anfang an in der Welt geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Ja, dieses Tier, was hier beschrieben ist, ist der Mittelpunkt der Offenbarung. Es ist sehr, sehr wichtig. Wir haben vorher einige Dinge beschrieben und hinterher Dinge beschrieben, aber das ist so der Mittelpunkt, weil dieses Tier in den folgenden Kapiteln immer wieder vorkommt. Und wir wollen nur herausfinden, wer ist dieses Tier? Um das herauszufinden, müssen wir uns die Symboliken anschauen. Denn das ist ja Symbolsprache geschrieben. Und das Prinzip lautet, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, wir müssen einen Bibeltext finden, der jeweils das Symbol erklärt. Fangen wir mit dem Tier an. Was ist das Tier für ein Symbol? Wofür steht ein Tier in der Prophetie? Königreich. Richtig, wo steht das? Daniel 7, jawohl. Und zwar Daniel 7, Vers 17. Da steht, diese vier Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Da haben wir schon die vier Tiere beschrieben. Ja? Das heißt, ein Tier ist ein Königreich, eine politische Macht, eine staatliche Macht. Und das Tier hier, auf Offenbarung 13, kommt aus dem Meer. Das ist das Meertier. Was heißt das Meer in der Prophetie? Völker. Und wo steht das? In der Bibel. Ich empfehle euch, das euch zu merken. Und wenn ihr das nicht schafft, euch zu merken, dann empfehle ich euch, das mit Bleistift in die Bibel reinzuschreiben, daneben. Ja, ich habe das früher so gemacht, ich habe dann das Wort Meer unterstrichen und habe daneben den Text geschrieben, nämlich Offenbarung 17, Vers 15. Ja, und dann die Erklärung dazu, Meer gleich Völker. Nämlich dort steht, in Offenbarung 17, Vers 15, das Wasser, die du gesehen hast, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Ja, das heißt, Meer sind Völker, Nationen. Und wenn dieses Tier aus dem Meer herauskommt, heißt das, hier kommt also eine Staatsmacht heraus, eine Weltmacht, eine weltbeherrschende Macht aus dem Völkermeer entsteht hier. Gut, und jetzt müssen wir uns anschauen, welche Merkmale hat dieses Tier, diese Macht. Ich habe 9 Merkmale gefunden und die gucken wir uns erstmal genauer an. Das erste Merkmal hatten wir schon gerade beschrieben, es kommt aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Zweitens, es bekommt seinen Thron vom Drachen. Wer ist der Drache? Satan, wo steht das? Ja, ich frage extra nach, damit ihr euch beim 10. Mal nachfragen, wisst ihr das? Offenbarung 20, Vers 20. Offenbarung 2, Vers 20. Offenbarung 20, Vers 2. Ja, da steht, dass der Drache, die alte Schlange, die heißt Teufel und Satan. Genau, richtig. Oder auch Kapitel 12, das ist noch ein bisschen einfacher. Ja, Kapitel 12, Vers 9 steht auch der Drache, die Schlange. Ja. Das ist also Satan. Aber Drache ist ja auch ein Tier. Und Tiere, haben wir eben gesagt, Tiere sind Königreiche. Der Drache steht auch für ein bestimmtes Königreich. Und zwar, wir haben hier in Offenbarung 13, Vers 2, vier Tiere erwähnt. Welche vier Tiere werden hier in Vers 2 erwähnt? Wem ist dieses Tier gleich, ähnlich? Panther, Löwe, Bär und Drache. Wo findet ihr diese vier Tiere? Löwe, Bär, Panther, Drache. Daniel 7, natürlich. Sofort, ja. Das heißt, dieses Tier hat von diesen vier Tieren die Merkmale. Und das ist in Daniel 7, wollen wir jetzt nicht studieren, aber der Löwe mit den zwei Adlerflügeln ist Babylon, der Panther, der Bär ist Medo-Persien, der Panther ist Griechenland und der Drache, das schreckliche Tier, ist Rom. Und diese vier Tiere werden in Kapitel 13, Vers 2 erwähnt und deswegen ist der Drache, der ihm seine Kraft und seinen Thron gibt, ist mit Rom gemeint. Das heißt, dass dieses Tier aus der Erde, dieses Tier aus dem Meer, wieder zurück zur Offenbarung 13, von Rom seinen Thron bekommt. Also heißt es, seinen Sitz in Rom. Und drittens, die Zeit. Wann kommt es auf? Es bekommt seine Macht vom Drachen. Es bekommt seine Macht von Rom, also kommt es nach dem Römischen Reich auf. Jetzt kommt die nächste Frage. Wer kennt sich in der Geschichte ein bisschen aus? Wann ist das Römische Reich zu Ende gegangen? Wann war das Weströmische Reich zu Ende? Na, das war vorher noch. 476, jawohl. Und zwar die Germanen haben Rom erobert. Die Ostgoten und die Vandalen und die Heruler. Und 476 musste der letzte römische Kaiser Romulus abdanken und Rom war zu Ende. Also diese Macht kommt jetzt auf nach dem Römischen Reich, nach 476 nach Christus. Das vierte Merkmal, es wird angebetet. Das heißt, es ist nicht nur politisch ein Tier, es ist auch religiös, also eine religiös politische Macht. Es verbindet diese beiden Dinge in sich, Religion und Politik. Das fünfte Merkmal, es lästert Gott. Hier steht ganz klar, es lästert Gott. Was heißt Gotteslästerung? Was sagt die Bibel darüber, was Gotteslästerung bedeutet? Okay. Ja, wo steht das? Wo steht das? Zwei Bibeltexte haben wir dazu. Ich habe sie hier abgedruckt. Müsst ihr nicht aufschlagen. Johannes 10, Vers 30 bis 33. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden aber mal Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach aber zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt vom Vater. Um welches dieser guten Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Das heißt, als Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, hat er damit gemeint, ich bin Gott. Das haben die Juden auch richtig verstanden. Aber er durfte es sagen, denn er war ja auch Gott. Aber die Juden haben es nicht geglaubt, deswegen wollten sie ihn steinigen. Aber hier sieht man, dass Gotteslästerung bedeutet, wenn ein Mensch sich zu Gott macht. Und das Zweite ist, was du auch schon gesagt hast, wenn ein Mensch sich göttliche Autoritäten anmaßt, nämlich Sünden zu vergeben. Und das war nämlich beim zweiten Text, Lukas 5, Vers 20, 21. Und als er Jesus ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der, dass er Gotteslästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Jesus durfte Sünden vergeben, denn er war Gott. Aber ein Mensch darf nicht Sünden vergeben. Ich kann dem anderen höchstens zusprechen, dass Gott ihm vergeben hat. Oder meine Schuld oder die Schuld, die er mir gegenüber hat, kann ich ihm vergeben. Aber seine Schuld vor Gott kann nur Gott vergeben. Und wenn es ein Mensch macht, ist das Gotteslästerung. Das heißt also, wenn dieses Tier Gott lästert, heißt es, dass es sich in Gottes Stelle setzt und dass es vorgibt, Sünden zu vergeben. Das sechste Merkmal, es verfolgt die Gläubigen. Das muss man nicht groß interpretieren, das kann man schon so wörtlich nehmen. Das siebte Merkmal, es hat weltweite Macht. Hier steht, es hat sie allesamt, alle Nationen und Sprachen und Stämme und Völker. Achtens, es regiert 42 Monate. Jetzt haben wir eine Prophetie, auch in der Zeitangabe, ein Symbol. Das ist nicht wörtlich gemeint, sondern das ist auch symbolisch. Und diese Zeitangabe haben wir in der Bibel siebenmal. Wir haben dreimal das als dreieinhalb Zeiten, dreieinhalb Jahre beschrieben, in Daniel 7, 25, Daniel 12, Vers 7 und Offenbarung 12, Vers 14. Zweimal als 42 Monate. 42 Monate sind dreieinhalb Jahre. Nämlich in Offenbarung 11, 2 und Offenbarung 13, 5. Und zweimal als 1260 Tage. Offenbarung 11, 3, Offenbarung 12, 6. Und das ist immer das Gleiche, weil 42 Monate sind 1260 Tage. Und der Schlüssel, den finden wir in Ezekiel 4, Vers 6. Da sagt Gott, ich möchte dir einen Tag für ein Jahr geben. Und wenn jetzt ein Tag für ein Jahr gilt, dann heißt das, ein prophetischer Tag ist ein wirkliches Jahr, dann sind 1260 Tage, 1260 Jahre. Das heißt, diese Macht, die wir hier suchen, kommt nach dem Jahre 476 nach Christus, also ungefähr im Jahr 500, auf und hat über 1200 Jahre lang die Macht auf dieser Erde. Und ist eine religiös-politische Macht. Gut, also 1260 Jahre lang hat dieses Reich die Macht. Und das neunte ist, es bekommt eine tödliche Wunde. Das heißt, es verliert seine Macht. Jetzt ist die Frage, wenn wir diese neun Merkmale uns anschauen, dann ist es gar nicht mehr so schwer herauszufinden, wer diese Macht darstellt. Es gibt nur eine einzige Macht in der Geschichte, wo alle neun Merkmale zutreffen. Es gibt auch mal Mächte, wo mal zwei, drei oder vier Merkmale auch zutreffen, aber nur eine Macht, wo alle neun zutreffen. Kommt nach dem Römischen Reich auf, hat dann Sitz in Rom, über 1000 Jahre lang die Macht, ist religiös-politisch, verfolgt Gläubige. Es ist das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dann muss man dazu sagen, dass es in allen Kirchen, auch in der katholischen Kirche, sicherlich auch aufrichtige Menschen gibt, bekehrte Menschen. Aber hier geht es um das System. Und im Mittelalter war das nun mal so, was hier beschrieben ist. Gott hat vorausgesagt, was kommen wird. Und es ist genau auch so gekommen. Im Mittelalter gab es diese Zeit. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das sich erfüllt hat, diese neuen Merkmale. Das kommt aus dem Meer, das heißt aus dem Völkermeer. Das Papsttum kam aus, mitten aus Europa heraus, in Rom. Es bekommt seinen Thron vom Drachen, natürlich, Rom war der Sitz des Papstes. Eigentlich war er der Bischof von Rom, der politische Macht bekommen hat. Ja. Und hier habe ich zwei Zitate von Stanleys Geschichte. Da heißt es, die Päpste nahmen den unbesetzten Platz der Herrscher in Rom ein, übernahmen ihre Macht, ihr Ansehen und ihre Titel aus dem Heidentum. Zweites Zitat, auch von Stanleys Geschichte. Das Papsttum ist nichts anderes als der Geist des verstorbenen römischen Imperiums, der gekrönt auf seinem Grab sitzt. Das heißt, die Geschichtsbücher sagen, dass eigentlich das heidnische Rom zu Ende ging und dann ungefähr 50 Jahre später das päpstliche Rom aufstand und eine Fortsetzung des heidnischen Roms eigentlich war. Ja, drittens, die Zeit. Es bekommt seine Macht vom Drachen. Wir hatten gesagt, das Römische Reich ging zu Ende 476 nach Christus und das passt genau, denn der Bischof von Rom bekam 538 nach Christus politische Macht. Der Kaiser Justinian von Konstantinopel, Ostrom, hatte einen Feldzug gemacht über Norditalien und dann Sizilien und dann Italien rauf, über Nordafrika und dann Sizilien und dann Italien rauf und hat dann das Gebiet von Italien, gerade Norditalien, Mittelitalien, Süditalien, hat er denn dem Bischof von Rom übergeben, als politischen Herrscher. 538 ist das gewesen. Ja. Viertens, es wird angebetet. Das heißt, wir hatten gesagt, eine religiös-politische Macht. Und so ist es auch, das Papsttum ist sowohl religiös als auch politisch, übrigens bis heute noch. Der Vatikan ist ein Staat, aber gleichzeitig eine Kirche. Fünftens, es lästert Gott. Wir hatten vorhin definiert, an Gottes Stelle setzen oder Sünden zu vergeben. Hier habe ich ein paar Zitate. Zunächst einmal zum ersten, an Gottes Stelle setzen. Papst Leo der 13., der sagte 1894, wir nehmen auf Erden den Platz des allmächtigen Gottes ein. Noch ein bisschen stärker ist das folgende Zitat. Der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht bloß ein Mensch ist, sondern als wäre er Gott selbst und sein Stellvertreter. Die Fleischwerdung Gottes, Erzbischof Dubreville, die Fleischwerdung Gottes findet dreimal statt, in der Krippe, am Messaltar und im Vatikan. Er meint damit, in der Krippe ist richtig, Gott wurde Mensch. Jesus Christus war Gott, der Mensch, der fleischgewordene Gott. In der Messe sagt er damit, bei jedem Abendmahl wird Gott wieder vom Himmel herabgeholt und es wird neu geopfert. Es ist auch Gotteslästerung. Uns im Vatikan sagt er damit, der Papst ist Gott. Göttlich. Das ist natürlich auch Gotteslästerung. Catholic National, der Papst ist nicht nur der Stellvertreter Jesu Christi, sondern er ist selbst, Jesus Christus, verborgen in der Hülle des Fleisches. Das sind deutliche Zitate. Interessant ist jetzt, der jetzige Papst hat mehrere Male gesagt, ich bin nicht vollkommen und sündlos und unfehlbar. Und da sagen einige, naja, seht ihr, hat sich da alles geändert. Ja, das klingt zwar gut, aber geändert hat sich damit überhaupt nichts. Warum? Weil das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes sagt nicht, dass der Papst immer, überall, was er sagt, unfehlbar sei. Sondern er ist ein Mensch, wie jeder andere, der auch Sünden hat und Sünden macht und auch Fehler sagt. Aber das Dogma sagt, wenn der Papst ex cathedra spricht, das heißt, wenn er Lehraussagen macht, dann ist er unfehlbar. Und von daher hat der Papst nichts Neues gesagt, sondern nur das, was die Kirche sowieso schon immer lehrt und glaubt. Ja. Das zweite Zitat über Sündenvergebung aus dem Katechismus. Frage, vergibt der Priester tatsächlich Sünden oder erklärt er nur, dass sie erlassen sind? Antwort, der Priester vergibt die Sünden wirklich aufgrund der Macht, die ihm Jesus Christus gegeben hat. Das heißt, sie sagen, dass der Priester die Macht hat, Sünden zu vergeben. Noch ein bisschen stärker ist das, noch ein bisschen deutlicher, in dem folgenden Zitat aus dem Buch Stand und Pflichten eines Priesters. Gott selbst ist verpflichtet, sich dem Urteil seines Priesters unterzuordnen und entweder zu vergeben oder nicht zu vergeben, gemäß der Absolution, die sie erteilen oder verweigern. Das Urteil des Priesters geht voraus und Gott unterschreibt es. Das bedeutet, sie sagen, Wenn der Priester bei der Beichte die Absolution erteilt, dann muss Gott im Himmel vergeben, auch wenn er gar nicht wollte. Und wenn der Priester die Absolution nicht erteilt, nicht vergibt, dann darf Gott auch nicht vergeben, auch wenn er es wollte. Das heißt, wer entscheidet über die Vergebung, Gott oder der Priester? Nach ihrer Lehre der Priester. Und das ist Gotteslästerung. Die Bibel sagt, dass Gott allein vergibt und dass wir direkt zu Gott gehen sollen mit unserer Sünde und Gott uns vergibt, wenn wir bereuen und bekennen vor Gott. Deswegen auch das trifft zu, das fünfte Merkmal, es lästert Gott. Sechstens, es erfolgt die Gläubigen. Im Mittelalter sind ungefähr 100 Millionen Menschen umgekommen durch Veranlassung der katholischen Kirche. Ja, entweder sie selbst in der Inquisition oder auch durch Staaten veranlasst von der katholischen Kirche, gerade Frankreich zum Beispiel, Ludwig der 14. und andere, die dann andere, die wahren Gläubigen verfolgt haben. Siebtens, es hat weltweite Macht, das Papsttum hatte im Mittelalter weltweite Macht. Und es regiert 42 Monate. Wir hatten gesagt 1260 Jahre. Und 538 war der Beginn der Macht des Papstes. Und es war genau 1260 Jahre bis 1798, wo die Macht des Papstes zu Ende ging. Denn 1798 war dann der Punkt, wo Punkt neuntens der Papst seine Macht verliert, wo General Berthier, der General Napoleons, in den Vatikan eindrang und den Papst gefangen nahm, Papst Pius VI. Und der Papst in der Verbannung umkam. Es gab dann kein Papsttum mehr. Es war zu Ende mit der Kirche. Es war also die tödliche Wunde, dass das Papsttum Macht verloren hat. Genau 1260 Jahre später, nachdem das Papsttum die Macht bekommen hat. Also es hat sich genau alles erfüllt, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und jetzt steht in der Offenbarung 14, wir gehen wieder zurück zur dritten Engelsbotschaft, da steht, wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und so weiter, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Das heißt, jetzt warnt Gott davor, in der letzten Zeit, dass dieses System wieder eine gewisse Vormachtstellung bekommen wird und die Menschen es anbeten werden oder anbeten sollen. Und die Entscheidung, die hier aufgezeigt wird, ist, entweder ich folge Christus oder dem Antichristus. Entweder dem Original oder der Fälschung. Entweder der Bibel oder der Kirche. Entweder ich bete den Schöpfer an, erste Engelsbotschaft, den Schöpfer anbeten, oder ich bete das Tier an, die antigöttliche Macht, die hier beschrieben ist, die gegen Gott und gegen Gottes Volk kämpft. Das Zweite, das Bild des Tieres. Wir sollen nicht nur das Tier meiden, auch das Bild des Tieres meiden. Das Bild des Tieres ist nicht das Tier selbst, sondern ein Abbild vom Tier. Wenn wir zu Hause ein Bild stehen haben, was zeigt ein Bild? Was steht da? Was ist darauf zu sehen auf einem Bild? Wenn ich zu Hause ein Bild von einer Blume habe, schöne Orchideen haben wir hier. Wenn ich zu Hause ein Bild von einer Orchidee habe, dann zeigt das Bild die Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit selbst. Und so ist es auch mit dem Bild des Tieres. Es ist ein Abbild des Papsttums, aber nicht das Papsttum selbst. Wie ist das Papsttum an die Macht gekommen damals? Indem Kirche und Staat zusammengegangen sind. Und durch die Verbindung von Kirche und Staat hat die Kirche Gesetze erlassen, oder andersrum gesagt, der Staat hat Gesetze erlassen, die die Kirche vorgeschrieben hat. Und das ist genau das Bild des Tieres in der Endzeit. Das ist übrigens noch zukünftig, das Bild des Tieres kommt erst noch. Wir lesen Offenbarung 13, Verse 14 bis 17. Offenbarung 13, Verse 14b bis 17. Und das zweite Tier sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Malzeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das Bild des Tieres ist noch zukünftig und da muss man sehr vorsichtig sein mit Auslegung. Aber wir haben hier drei Merkmale, die auf das Bild des Tieres zutreffen. Das erste Merkmal ist drei Kennzeichen. Erstens, es wird angebetet. Es wird sogar die Anbetung erzwungen. Und wenn es angebetet wird, heißt es, es ist eine religiöse Macht. Das Zweite, es kann Gesetze erlassen, nämlich, dass man nicht mehr kaufen und verkaufen kann, wenn man nicht das Mahlzeichen des Tieres annimmt. Das heißt, es erlässt Gesetze. Und wer kann Gesetze erlassen? Wer ist derjenige, der die Hoheit hat über Gesetzgebung? Der Staat. Also eine politische, eine staatliche Macht. Und drittens, hier steht, dass sie, Vers 16, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven, also es geht hier auch wieder um weltweite Macht. Es wird also ein System kommen in der Zukunft, das religiös, politisch und weltweite Macht hat. Wie das heißen wird, weiß ich nicht. Aber das System wird kommen. Man könnte es auch so nennen, religiös-politische Weltregierung. Religiöse Macht, politische Macht, weltweite Macht. Wie das aussehen wird, wie das heißen wird, steht hier nicht dabei. Aber es wird auftreten. Und diese Macht wird dann den Menschen, diese religiös-politische Weltregierung wird dann den Menschen per Gesetz das Mahlzeichen des Tieres aufzwingen. Und wer dann nicht mitmacht, darf nicht kaufen und verkaufen und muss am Ende getötet werden. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wer ist das Tier, wer ist das Bild des Tieres und noch wichtiger ist zu wissen, was ist das Mahlzeichen des Tieres. Weil diese Weltregierung wird alle Menschen zwingen, dieses Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Und wir können jetzt schon wissen, was das sein wird, weil die Prophetie uns das schon sagt. Das heißt, auch hier müssen die Menschen eine Entscheidung treffen in der Endzeit. Christus anzunehmen oder den Antichristen? Das Original oder die Fälschung? Die Bibel, der Bibel zu folgen oder der Tradition zu folgen? Den Schöpfer anzubeten oder das Bild des Tieres anzubeten? Die Gläubigen werden diese Seite wählen. Die, die abfallen, werden diese Seite wählen. Am Ende spielt es nicht nur eine Rolle, dass ich an Gott geglaubt habe und Gott gefolgt bin, sondern dass ich auch die gegenwärtige Wahrheit angenommen habe, die Gott für diese Zeit besonderem gegeben hat. Ja, wir haben also das Erste gesehen, das Tier aus dem Meer, das Papsttum. Das Bild des Tieres ist eine religiös-politische Weltregierung, die kommen wird. Jetzt kommen wir zum Mahlzeichen des Tieres. Und das wird jetzt spannend. Wenn wir das Mahlzeichen des Tieres verstehen wollen, müssen wir erst das Gegenstück, das gute Gegenstück, verstehen. Wenn wir das Original kennen, können wir die Fälschung besser erkennen. Das ist wie bei einem Geldschein. Wenn Bankangestellte Falschgeld vom echten unterscheiden wollen, was müssen sie lernen, was müssen sie kennen? Müssen sie die 1000 Fälschungen kennen, die es alle gibt auf der Welt? Es reicht, wenn Sie nur das Echte kennen. Wenn Sie das gut kennen und alle Merkmale des Geldscheines, dann können Sie jede Fälschung davon unterscheiden. Wenn man nur die Fälschungen lernt, dann kann sein, dass man 1000 Fälschungen im Kopf hat und dann gibt es eine neue Fälschung, die anders ist und da liegt man wieder daneben. Also muss man das Original kennen. So ist es hier auch. Wenn wir das Mahlzeichen des Tieres verstehen wollen, müssen wir erstmal das Original, das Siegel Gottes, kennen und verstehen. Wo finden wir das Siegel Gottes? Und zwar das Siegel und Zeichen ist im Griechischen das gleiche Wort für Siegel, Siegel Gottes und Zeichen, Mahlzeichen des Tieres. Einmal ist es von der Gottesseite und einmal ist es von der antigöttlichen Seite. Das finden wir in den 10 Geboten, jawohl, richtig. Wir lesen Offenbarung 7, 1 bis 3. Dort finden wir die Versiegelung beschrieben mit dem Siegel Gottes. Offenbarung 7, 1 bis 3. Dort heißt es, danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den 4 Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Übrigens, das ist noch zukünftig, was wir hier beschrieben haben. Denn der Wind, der über die Erde dann blasen wird, das sind die Gerichte Gottes, die Plagen. Das heißt, Gott sagt hier, bevor die Plagen und die Gerichte Gottes über diese Erde kommen werden, wird Gott sein Volk versiegeln. Das heißt, festmachen, beschützen. Und diese Versiegelung ist etwas, was noch in der Zukunft liegt. Aber was ist diese Versiegelung? Was ist Gottes Siegel? Ein Siegel beinhaltet immer drei Dinge. Den Namen, den Titel und den Herrschaftsbereich. Zum Beispiel Elisabeth I., Elisabeth II., Königin von England. Die ist mittlerweile schon sehr lange an der Regierung. Ja, Elisabeth ist ihr Name, Königin ist ihr Titel und England ist ihr Herrschaftsbereich. In Deutschland würde das heißen Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Angela Merkel ist ihr Name, Bundeskanzlerin ist ihr Titel und Deutschland ist ihr Herrschaftsgebiet, nicht direkt, aber ihr Regierungsgebiet. Wo finden wir jetzt in der Bibel Gottes Siegel? Das heißt, Gottes Namen, Gottes Titel und Gottes Herrschaftsbereich, wo seine Autorität beschrieben ist. Und zwar mitten in dem Grundgesetz Gottes, was er gegeben hat, nämlich mitten in den 10 Geboten. Und da lesen wir mal im 4. Gebot, 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. 2. Mose 20, die Verse 8 bis 11. Hier finden wir die drei Merkmale des Siegels Gottes. Zweiter Mose 20, Verse 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier ist das 4. Gebot, dass wir den Sabbat als Ruhetag heiligen sollen. Hier finden wir Gottes Namen, nämlich hier steht Jahwe. Immer wenn hier im Luther Herr in Großbuchstaben steht, steht im Grundtext Jahwe. Jahwe ist der Name Gottes. Ich bin, der ich bin. J-H-W-H. Das ist Gottes Name. Gottes Titel haben wir auch in diesem Gebot, nämlich er ist der Gott, und er ist der Schöpfer dieser Erde, sein Titel. Und sein Bereich der Herrschaft, Himmel, Erde, das Meer und die Wasserquellen, die er gemacht hat. Das heißt, wir finden genau in der Mitte der 10 Gebote Gottes Siegel. Das Kennzeichen, dass Gottes Volk zu ihm gehört. Warum ist gerade dieses Gebot das Kennzeichen? Das hängt damit zusammen, weil die anderen 9 Gebote, vor allen Dingen die letzten 6 Gebote, sind auch im Gewissen des Menschen verankert. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, haben im Gewissen, und wenn sie danach leben, dass sie nicht töten und nicht stehlen und nicht Ehe brechen und nicht lügen und so weiter, und die Eltern ehren und so weiter. Aber im Gewissen des Menschen ist nicht verankert, dass wir den Sabbat halten sollen. Wer das nicht weiß, macht sich kein Gewissen daraus, am Sabbat zu arbeiten. Das heißt, andersrum, der Rückschluss: Wenn ein Mensch den Sabbat hält, hält er ihn deswegen, weil Gott es gesagt hat in den 10 Geboten und weil er sich entschieden hat, ich möchte aus Liebe zu Gott den Sabbat halten. Das heißt, es ist ein Gehorsam, ein vertrauensvoller Gehorsam gegen Gott, gegenüber Gott. Deswegen ist es ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Deswegen sagt auch in Hesekiel Kapitel 20, Vers 12, ich habe das hier abgedruckt, müssen wir nicht aufschlagen, Hesekiel 20, Vers 12, ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Was ist das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott? Was sagt Gott? Der Sabbat. Der Sabbat ist das Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Und genauso auch Hesekiel 20, Vers 20, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Was ist das Zeichen, dass Gott unser Gott ist? Dass Jahwe unser Gott ist? Der Sabbat. Weil die anderen Gebote haben die anderen, die Heiden teilweise auch gehalten. Aber der Sabbat war das Zeichen für Gottes Volk. Deswegen ist der Sabbat das Siegel Gottes, dass Gott sein Volk versiegelt. Und das entsprechend das Gegenstück, das Mahlzeichen des Tieres, finden wir in Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Haben wir schon gelesen, wir lesen es noch einmal. Offenbarung Kapitel 13, Vers 16 und 17. Dort heißt es, und es macht, das Bild des Tieres nämlich, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen, das Mahlzeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das Mahlzeichen des Tieres ist jetzt die Fälschung von Gottes Siegel, nämlich die Fälschung vom Tier, vom Papsttum. Und das Papsttum hat Gottes Siegel, den Sabbat, gefälscht. Und wie hat er ihn gefälscht? Er hat diesen Tag verändert. Vom Sabbat, vom Samstag auf den Sonntag. Deswegen ist der Sonntag das Machtzeichen, das Mahlzeichen des Tieres, des Papsttums. Hier habe ich ein Zitat dazu, oder ein paar Zitate. Das sind Zitate von katholischen Quellen selbst. Kardinal Gibbon schrieb, die katholische Kirche nimmt für sich in Anspruch, den Wechsel vom Sabbat auf den Sonntag vollzogen zu haben. Diese Tat ist ein Kennzeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Das heißt, die katholische Kirche sagt nicht, wir halten den Sonntag, weil Jesus auferstanden ist an dem Tag. Das tun sie ab und zu auch mal nebenbei erwähnen. Aber sie sagen, der Grund, warum wir den Sonntag halten, ist, weil wir den Tag verändert haben aufgrund unserer kirchlichen Autorität. Das ist ihre Begründung. Das heißt, sie sagen selbst, das ist unser Machtzeichen. Der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und die Tatsache, dass sie die Sabbatheiligung auf den Sonntag übertrug, beweist dies. Catholic Record, 1923. Das heißt, sie sagen, weil alle Christen den Sonntag halten, fast alle, akzeptieren sie damit, die Macht der Kirche, diesen Tag verändern zu dürfen und verändert zu haben. Deswegen steht die Kirche über der Bibel, weil die Bibel sagt nämlich Sabbat halten und die Kirche sagt Sonntag halten. Wenn ich jetzt der Kirche folge, halte ich den Sonntag, den Tag der Kirche. Wenn ich jetzt der Bibel folge, halte ich den Sabbat, den Tag der Bibel. Das ist die Argumentation der katholischen Kirche. Sie sagt, das ist unser Zeichen unserer Autorität, weil wir glauben, die Kirche steht über der Bibel. Die Protestanten sagen jetzt aber, alle Protestanten, nein, allein die Schrift. Die Bibel steht über der Kirche. Aber da sind sie inkonsequent. Denn wenn allein die Schrift maßgebend ist, dann müssten sie auch alle den Sabbat halten. Und genau das kommt auch in dem nächsten Zitat zum Ausdruck. Da sagt nämlich, 1995, ein neueres Zitat, wahrscheinlich die revolutionärste Veränderung, die die Kirche jemals vollzog, geschah im 1. Jahrhundert. Das stimmt nicht ganz, das war im 4. Jahrhundert. Der heilige Tag, der Sabbat, wurde von Samstag auf Sonntag verändert, ohne irgendeine Grundlage der Heiligen Schrift, sondern auf der Grundlage des Empfindens ihrer eigenen Macht. Die gleiche Begründung wieder. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Menschen, die denken, dass die Schrift die einzige Grundlage sein sollte, sollten Siebentagsadventisten werden und den Sabbat halten. Ist doch schön, dass sie für uns Werbung machen. Und damit haben sie eigentlich recht, weil sie sagen, wenn du sagst, allein die Schrift, dann musst du auch den Sabbat halten, weil der Sabbat in der Schrift vorkommt. Wenn du aber den Sonntag hältst, tust du damit die Autorität der Kirche anerkennen und hast das Prinzip Sola Scriptura schon verletzt. Deswegen sagen sie, wenn du sagst Sola Scriptura, musst du den Sabbat halten und wer hält den Sabbat? Die Siebenten-Tags-Adventisten. Ja, das ist einfach eine logische Schlussfolgerung. Also das Mahlzeichen des Tieres. Gibt es heute schon Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres an ihrer Stirn oder an ihrer Hand haben? Nein. Denn Gott beurteilt die Menschen nach ihrer Erkenntnis. Aber es wird ein weltweit gültiges Gesetz erlassen werden. Steht hier in der Zukunft. Ein Gesetz wird erlassen werden, das die Sonntagsheiligung vorschreibt. Ein Sonntagsgesetz. Und dann werden die Menschen sich entscheiden müssen. Erst dann werden die Menschen das Zeichen des Tieres oder Gottes Siegel erhalten. Wer aber im Sonntaggesetz, wer dann sich für den Sonntag entscheidet, wird das Malzeichen des Tieres bekommen und wer es einmal hat, kann es nicht mehr loswerden. Und wer sich für Gott und den Sabbat und die Bibel entscheidet, wird versiegelt und kann auch nicht mehr wechseln. Das heißt, die Entscheidung, die dann gefällt wird, ist endgültig. Für Gott und die Bibel und den Sabbat oder für den Antichristen, für das Tier und für den Sonntag, für die Tradition. Und dann ist, wer dann das Malzeichen des Tieres annimmt, sagt Offenbarung 14, steht unter Gottes Gericht. Offenbarung 14, Vers 10. Hier noch ein Zitat aus dem Buch Vom Schatten zum Licht, 532. Das letzte große Ringen in dem lange anhaltenden Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum erfolgt um das Gesetz Gottes. Dieser Kampf hat nun begonnen, ein Kampf zwischen den Gesetzen der Menschen und den Geboten Jahwes. Das war der erste Kampf im Himmel, als Satan begonnen hat. Er hat Gottes Gesetz in Frage gestellt. Und der letzte Kampf auf dieser Erde wird wieder um diese Frage gehen, um Gottes Gesetz. Und zwar hinter Gottes Gesetz steht eigentlich dahinter, nicht der Sabbat allein, sondern die Frage, welche Autorität ist in meinem Leben das Wichtigste? Wer steht dahinter? Die göttliche Autorität oder die kirchliche Autorität? Deswegen die Entscheidung, die am Ende jeder Mensch treffen muss, für Christus oder für den Antichristus, für das Original oder für die Fälschung, für die Bibel oder für die Kirche, für den Sabbat oder für den Sonntag. Gottes Gericht. Jetzt kommt noch nach der Warnung. Wir haben zuerst die Warnung Gottes vor dem Tier, vor dem Bild des Tieres und vor dem Malzeichen des Tieres. Und dann sagt Gott, was passieren wird mit den Menschen. Nämlich, dann steht hier, dass der Wein des Zornes Gottes, der unvermischt in den Kelch des Zornes eingeschenkt ist, über sie ausgegossen wird. Wer das Tier anbetet, wer das Bild des Tieres anbetet, wer das Malzeichen annimmt, das sagt auch die dritte Engelsbotschaft, wird Gottes Zorn erleben. Auf der anderen Seite, wer Gott treu bleibt, wird den Zorn des Bildes des Tieres erleben. Denn hier steht, die dich mitmachen, die das nicht annehmen, das Malzeichen, was sollen die? Die sollen getötet werden. Das heißt also, entweder in der Endzeit wird es so oder so schlecht aussehen. Entweder steht unter Gottes Gericht oder ich stehe unter dem Verdammungsurteil der Weltregierung, der letzten Weltregierung. Zum Glück wissen wir, wie der Kampf ausgehen wird. Gott wird siegen. Und wenn wir uns für Gott entscheiden, werden wir zwar eine Zeit lang wieder Schwierigkeiten haben, nicht kaufen und verkaufen können, aber wir werden am Ende das ewige Leben haben, weil Gott, Jesus wiederkommt, sein Volk zu befreien. Wer aber dann mitmacht unter dem Druck und Gott untreu ist und das Malzeichen des Tieres annimmt, der wird leben können in Frieden, aber wird verloren gehen. Deswegen ist es schon gut, wenn man weiß, wie der Kampf ausgeht. Nach außen sind die Gottlosen in der Übermacht. Man wird denken, wir sind in der Hand der Feinde, weil das ist, die haben die Gewalt, die haben die Waffen, die haben alles, die sind viel mehr. Aber es ist so wie die drei Freunde im Feuerofen. Als Nebukadnezar sagte, wisst ihr nicht, dass ich die Macht über euch habe, dass ich euch in den Feuerofen werfen lassen kann, wenn ihr nicht anbetet, mein Bild, was ich gemacht habe. Was haben sie gesagt? Unser Gott, dem wir dienen, kann uns vor dem Feuerofen erretten. Ob er es tut, wissen wir es nicht, aber er kann es. Mit anderen Worten haben sie gesagt, wir sind nicht in deiner Hand, König, wir sind in Gottes Hand. Nur was Gott zulässt, wird uns geschehen. Und das wird am Ende auch so sein. Wir sind in Gottes Hand in der Endzeit. Auch wenn nach außen hin alles schwierig aussieht, wenn Verfolgung wieder da ist. Wir sind in Gottes Hand und Gott wird uns beschützen. Er wird um uns sein. Die Gläubigen sind nicht in der Hand der Bösen, sondern in Gottes Hand. Gott wird für sie sorgen und sie beschützen. Auch wenn es noch einige Märtyrer geben wird. Aber Gott ist für sein Volk da. Und das ist das Schönste, dass Gott mit uns geht, bei uns ist. Gottes Zorn, der hier beschrieben ist, der ausgegossen wird, ist Gottes Gericht. Gott schafft Gerechtigkeit. Und Gottes Gericht kommt dann schon vor Jesu Wiederkunft. Nämlich, das sind einmal die sieben Plagen in Offenbarung 15. Die Plagen kommen nur über die Gottlosen, nämlich diejenigen, die Gottes Volk verfolgen. Die bekommen die Plagen, die sieben Plagen ab. Weil Gott sie schon richtet, weil sie Gottes Volk verfolgen, schickt Gott die Plagen über sie. Und zweitens, der feurige Pfuhl in Offenbarung 20 ist Gottes letztes Gericht, das ewige Gericht. Und die Folge dessen ist dann der ewige Tod. Der feurige Pfuhl wird nicht ewig brennen, sondern Offenbarung 20, Vers 14 sagt, der feurige Pfuhl ist der zweite Tod. Das heißt, der ewige Tod. Ja, Gottes Verheißungen für diese Zeit. In dem Buch Early Writing heißt es, Seite 56, unser Brot und Wasser wird uns zu jener Zeit gewiss sein. Und wir werden weder Mangel leiden noch hungern, denn Gott kann für uns einen Tisch in der Wüste bereiten. Er würde, wenn nötig, Raben senden, die uns Nahrung bringen, wie er es damals getan hat, um Elia zu versorgen. Oder er würde Manna vom Himmel regnen lassen, wie er es für die Israeliten getan hatte. Gott kann. Und er hat schon so oft bewiesen, dass er auch das in der Vergangenheit getan hat. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Da war ein Mann wegen des Glaubens im Gefängnis. Ich glaube, es war in Osteuropa. Und der Gefängniswärter war sehr gottlos und grausam. Und er hat beschlossen, obwohl es gar nicht angeordnet war, den verhungern zu lassen in der Zelle. Der war in einer Einzelzelle und es wollte ihn verhungern lassen. Und der Gläubige in der Zelle ist gar nicht abgemagert, sondern dem ging es gut. Der war immer schön bei Kräften und da hat sich der Gefängniswärter hat sich überlegt, warum wird er nicht schwächer? Woher kriegt er sein Essen? Irgendwas muss er ja essen, um bei Kräften zu bleiben. Und nach einigen Wochen hat er sich auf die Lauer gelegt und hat dann geguckt, versucht mitzukriegen, wo und wann er isst und wie er sein Essen kriegt. Und eines Tages sieht er, wie eine Katze durch ein Loch in der Mauer kommt und dem gläubigen Gefangenen Brot bringt. Und wie er genau hinsieht, sieht er, dass es seine Katze ist. Und dann sagt er, jetzt weiß ich, warum in den letzten Wochen bei uns ständig Brot verschwindet aus unserem Brotkorb. Unsere Katze hat unser Brot geklaut aus unserem Brotkorb und hat das dem Gefangenen in der Zelle gebracht. So kann Gott selbst das Brot des Feindes nehmen, um es den Gläubigen zu geben. Gott ist manchmal schon ein bisschen humorvoll, ja. Wie er auch die Gläubigen versorgt und ihnen hilft. Aber so wird es am Ende auch sein, dass Gott wie Elia versorgt hat mit Raben oder mit dem Mehl und dem Öl, was nicht alle gegangen ist. So wird er uns auch am Ende versorgen. Jesaja 33, Vers 15 und 16. Und das gilt vor allen Dingen für die letzte Zeit für uns, diese Verheißung. Eine wunderbare Verheißung. Jesaja 33, Vers 15 und 16. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Das gilt jetzt schon für uns, aber das gilt besonders in der letzten Zeit, dass wir Brot und Wasser gewiss haben. Hier steht nicht, Kaffee und Kuchen ist ihm gewiss. Das steht hier nicht. Es kann sein, dass wir auf unserem Komfort, den wir jetzt haben, verzichten müssen. Aber Wasser und Brot, was wir zum Leben brauchen, das ist uns zugesichert. Bis in die letzte Zeit. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen, diese Verheißung Gottes. Wir müssen uns entscheiden für die Endzeit. Für Christus oder für den Antichristus? Für das Original oder für die Fälschung? Für den Sabbat oder für den Sonntag? Gerettet sein oder verloren gehen? Zum Schluss Gottes Volk. Wie kann ich mir sicher sein? Wie kann ich mich davor schützen, das Mahlzeichen des Tieres zu empfangen? Denn keiner von uns möchte das bekommen. Da müssen wir nur Offenbarung 14, Vers 12 lesen. Nämlich, hier haben wir jetzt die Merkmale von den Gläubigen, die nicht mitmachen. Was sind ihre Merkmale? Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Drei Merkmale haben wir. Da können wir eine ganze Stunde drüber reden, über die drei Merkmale. Aber jetzt zusammengefasst. Ich möchte diese drei Merkmale mal von hinten anfangen. Ich glaube, die Reihenfolge muss andersrum sein. Zuerst der Glaube, dann die Gebote und dann die Geduld. Der Glaube an Jesus. Wir wollen zuerst Also diese drei Merkmale haben wir. Sie sind geduldig, sie halten die Gebote und sie haben den Glauben an Jesus. Fangen wir mit dem letzten an, den Glauben an Jesus. Der Glaube an Jesus bedeutet eine Hingabe, eine Demut, eine Abhängigkeit von Gott. Hier sind Menschen, die wirklich ihr Leben Gott übergeben haben und mit Gott in einer engen Gemeinschaft leben. Sie leben in Christus. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, ja, es gibt schon einen Herrgott und der ist schon da. Nein, sondern dass ich mit Christus in einer engen Verbindung lebe. Dass Jesus in mir wohnt und ich in ihm. Dass ich von ihm abhängig bin. Dass ich mich von ihm führen lasse in jedem Moment. Dass ich alles das tue, was er mir zeigt in seinem Wort, was er mir zeigt für mein persönliches Leben. Es reicht nicht, uns zu Jesus zu bekennen. Wir müssen ihn kennen, eins mit ihm werden. Das ist wichtig. Das Zweite, das Mittlere, die Gebote Gottes. Hier sind die 10 Gebote gemeint. Denn das Mahlzeichen des Tieres, die Weltregierung wird am Ende die Menschen zwingen, gegen die 10 Gebote zu verstoßen, gegen das Sabbatgebot. Und die Gläubigen werden im Gegenstück dazu alle 10 Gebote halten. Gottes Gebote halten. Also hier sehen wir genau das Gegenstück von den Gläubigen. Das heißt, sie stehen im Gegensatz zum Antichristen, der sie zwingen versucht, gegen die 10 Gebote zu verstoßen. Und Jesus sagte, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, in der Endzeit wird nicht der Sabbat und werden nicht die 10 Gebote uns retten. Retten wird uns immer Jesus Christus. Er ist für uns gestorben. Er hat am Kreuz für uns bezahlt. Aber die Menschen, die ihr Leben ihm übergeben haben, die Menschen, die ihn gewählt haben und ihr Leben ihm gegeben haben, die werden aus Liebe zu Jesus seine Gebote halten. Und der Glaubensgehorsam war zu allen Zeiten das sichtbare Zeichen Gottes Gemeinde. Von Noah angefangen, der die Arche baute, bis Abraham, der Ur in Chaldea verließ, bis zu Jesus und die Urgemeinde. Sie haben Jesu Gebote gehalten, Gottes Gebote gehalten. Deswegen, das Kennzeichen der Gläubigen ist, sie glauben an Jesus, sind mit ihm verbunden und sie halten die Gebote. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Jesu, die in ihnen ist. Es reicht nicht, uns zu den 10 Geboten zu bekennen. Wir müssen sie im Herzen haben. Es gibt auch manche, die sagen, ja, ich glaube, die 10 Gebote gelten noch. Das reicht nicht. Gott sagt, ich möchte die Gebote in dein Herz reinschreiben. Und wenn sie in meinem Herzen drin sind, dann heißt das, dass ich sie von innen heraus durch Gottes Kraft gerne tue. Und der Psalmist sagt, die Gebote sind nicht schwer. Weil die Gebote ein Ausdruck des guten Lebens, des glücklichen Lebens mit Gott sind. Das Dritte, die Geduld. Der Glaube an Jesus, die Gebote, die sie halten, und die Geduld. Und Geduld heißt eigentlich Treue oder auch Ausharren, festhalten. Dass wir nicht nur einmal Ja sagen zu Jesus, sondern dass wir an ihm bleiben, auch unter Schwierigkeiten an ihm festhalten, auch unter Trübsalzeiten. Paulus sagt, Philipper 1, Vers 6, der in euch das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Jesus wird in uns das Werk vollenden. Deswegen müssen wir ausharren. Geduldig sein, treu bleiben bis zum Ende. Es reicht nicht, mit Jesus zu beginnen, wir müssen auch in ihm bleiben. Jeden Tag neu die Beziehung zu Jesus suchen, mit ihm leben, ihn in unserem Herzen haben. Deswegen, Jesus liebt dich. Er sehnt sich nach dir. Er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen und er weiß schon, was kommen wird. Deswegen hat er uns in seinem Wort vorbereitet auf die Dinge, die kommen werden. Deswegen entscheide dich für Jesus. Sage Ja zu ihm. Und wenn wir das tun, eine ganze Entscheidung für ihn und für seine Wahrheit uns entscheiden, dann dürfen wir die Hoffnung und die Freude haben. Jesus kommt bald. Und wenn er kommt, dürfen wir mit ihm gehen in sein himmlisches Reich. Amen. Großer, allmächtiger Gott, wir beten dich an und loben und preisen dich. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast aus der Verlorenheit dieser Welt, dass du, Jesus, am Kreuz unsere Schuld bezahlt hast. Hab Dank, dass wir das erkennen dürfen, dass wir Ja sagen dazu dürfen, dass wir darauf reagieren dürfen, Herr Jesus, hilf, dass wir alle ein ganzes Ja zu dir sagen können. Hab Dank, dass du uns aber auch in der Prophetie zeigst, was geschehen wird. Wir können heute erkennen, dass manches schon geschehen ist in der Vergangenheit, dass sich alles erfüllt hat, was du gesagt hast. Und dass einiges noch vor uns liegt. Herr Jesus, hilf, dass wir dir treu bleiben. Dass wir das Siegel Gottes annehmen können. Hilf, dass wir die Menschen warnen können vor dem Mahlzeichen des Tieres und vor dem Bild des Tieres und vor dem falschen System. Und dass diese Botschaft, die du vor deiner Wiederkunft allen Menschen weitergeben möchtest, dass sie doch mit Vollmacht überall verkündigt wird. Herr, hilf, dass wir uns selbst danach ausrichten können und dass wir anderen davon mit Begeisterung weitersagen können. Und Herr Jesus, wir bitten dich, komm doch bald, dass wir bald bei dir sind in deinem ewigen Reich, dass wir bald die Herrlichkeit bei dir und beim Vater erleben dürfen. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.